Jetzt möchte ich nochmal allen, die jetzt noch dazugekommen sind, herzliches Willkommen zurufen, hier am Nachmittag, hier zu diesem Thema. Und ich hoffe, du bist hier, weil du genau hier sein wolltest. Das Thema allein ist ja schon herausfordernd. Da heißt es, ein Beamter bewegt sich. Meine Frage, wie viele von euch sind Beamten? Ah, da gibt's doch ein paar. Ihr seid jetzt dran, heute Nachmittag. Ich fürchte nicht nur ihr. Ich fürchte, wir lassen uns hier auf was ein, wo wir neu herausgefordert werden. Schritte zu tun, uns in Bewegung zu setzen. Im Kopf, in Gedanken, im Herz, mit den Händen, mit den Füßen. Einfach mit unserem ganzen Leben, mit unserem ganzen Sein, da wo wir sind. Und vielleicht sogar andere mitzureißen. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt auf das, was Lutz Schäufler nachher sagen wird. Und Lutz, ich bitte dich jetzt einfach kurz mit hier vorzukommen. Ich möchte dich gerne vorstellen, beziehungsweise dir ein paar Fragen stellen.
Mahlzeit.
Mahlzeit, wunderbar. Ich kenne dich nämlich selber noch gar nicht eigentlich richtig. Wir haben gerade vorhin ein paar Sachen noch miteinander ausgetauscht. Meine Frage an dich, du bist Musiker und Evangelist. Wie bringst du beides zusammen? Wie nutzt du vielleicht auch die Musik genau, um Evangelist zu sein?
Ja, ich mache Musik eigentlich nur deshalb, weil ich Evangelist bin. Ich bin mit 14 Jahren Christ geworden und dann guckt man ja so, wo sind die Begabungen, wo die Begabungen sind, dort sind auch die Aufgaben und da war was vorhanden. Ich konnte also mit den 6 Seiten einigermaßen lernen, umzugehen. Und da wurde dann halt daraus, dass ich halt auch Musik gemacht habe. Und das habe ich versucht, von Anfang an immer auch missionarisch-evangelistisch einzusetzen. Also den Menschen die Botschaft auf singender Weise nahezubringen. Hat mal jemand gesagt, es wären mehr Leute in den Himmel gesungen als gepredigt. Ob das stimmt, das werden wir erst im Himmel überprüfen können.
Dein Dialekt verrät deine Herkunft. Ich hab noch gesehen, dass du ursprünglich einen anderen Namen hattest. Das ist ja auch bewegend. Wie kommt es dazu, dass dein Nachname sich verändert hat?
Ja, das war mit 9 Jahren. Das sind so die prickelnden Erlebnisse, die manche Kinder so haben, wenn die Eltern sich scheiden lassen und dann die Mutter wieder heiratet, dann kriegt man halt gleich noch einen neuen Namen mitgeliefert. Und deshalb heiße ich jetzt anders. Also ich habe nicht den Namen meiner Frau angenommen. Sie hat ihn gnädigerweise von mir angenommen, dass ich nicht nochmal wechseln musste. Aber ich wohne übrigens auch in Schwaben. Der Ort in Sachsen, wo wir wohnen, der heißt Schwaben. Also ihr seid nicht alleine. Ein unbedeutendes Nest, nicht mal 300 Einwohner.
Wunderbar. Ich habe noch eine Frage an dich. Und zwar, wir Jungen, wir haben ja immer so Träume noch vom Leben und so. Jetzt will ich dich nicht als einer der Älteren irgendwie abstempeln.
Warum nicht?
Aber ich möchte dich trotzdem fragen, was sind denn so Träume, die du eigentlich in der Jugendzeit hattest, die sie vielleicht sogar erfüllt haben? Und welche Träume sind erst gewachsen? Welche Träume hast du jetzt?
Also mit dem alten Holz, das stimmt schon. Also wir haben ja 2 Enkel und das hängt doch mit meinen Träumen zusammen, dass ich mir wünsche, dass die junge Generation, die jetzt so ranwächst, dass sie nicht als erstes mit Wohlstand und allem Möglichen, was sie sonst zum Leben brauchen, zugeschüttet werden, sondern dass sie erst mal Jesus kennenlernen. Das ist das Beste, was einem Menschenkind passieren kann. Also ich komme aus einer Familie, wo ich nicht christlich erzogen worden bin. Und das habe ich heute schon mal in so einem Vortrag gehört, wo jemand so dankbar war, dass er christliche Eltern hat. Die meisten wissen das nämlich gar nicht zu schätzen, was sie daran haben. Aber genau das wünsche ich möglichst vielen jungen Menschen in unserem Land. Und da könnt ihr natürlich dazu beitragen, dass die jungen Leute auch dann von Jesus erfahren. Das ist so mein Haupttraum als Evangelist, dass die Menschen von Jesus erfahren. Deshalb sind wir unterwegs. Und da hat sich nichts geändert.
Was hast du alles schon, also jetzt ist ja schon der 11. Januar, was hast du alles schon Bewegendes erlebt in 2009? Was ist so dein persönlicher Jahresrückblick 2009?
Also wir waren gestern in Stuttgart gut essen. Da war mein Kollege Theo Lehmann dabei, Sabine Ball und der Knaffi vom Stoffwechsel und unsere Frauen. Und da haben wir uns richtig gut gehen lassen. Ist doch ein guter Start, oder?
Apropos Theo Lehmann, ich habe gelesen, dass du ein Evangelisationsteam leitest. Was heißt das? Was muss man sich darunter vorstellen, ein Evangelisationsteam?
Wie viel Zeit haben wir jetzt dafür?
Schon noch ein bisschen.
Okay, also es ist so, dass wir in der Landeskirche Sachsen erleben mussten, dass wir früher 5 Evangelisten Stellen hatten und davon ist meine mit 80% übrig geblieben, ist alles verrentet worden. Und da haben wir gesagt, das kann eigentlich nicht dabei bleiben. Wir müssen was tun. Wir haben Gott gebeten und er hat was getan. Wir sind jetzt inzwischen 6 Mitarbeiter, also 3 Evangelisten, Theo Lehmann, noch ein junger Bruder, der letztes Jahr angefangen hat, und ich. Dann haben wir eine Kinderevangelistin, eine Eidlinger Schwester, die haben wir bei euch hier geklaut. Und dann haben wir noch einen Diakon, der für die Vor- und Nacharbeit zuständig ist, wenn wir evangelisieren, in den Gemeinden hilft, sie unterstützt. Und wir haben noch eine Ärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie dabei, die sich hauptsächlich um Lebens- und Erziehungsberatung kümmert, den Leuten hilft und bei Frauenfrühstücken Vorträge hält und so. Ja, und das ist das Team, in dem wir zu Hause sind. Wir sind eine Dienstgemeinschaft, so würde ich das bezeichnen.
Und jetzt einige aus dem Team hier am Start. Wunderbar. Ja. Vielen Dank. Ich bin auch gespannt auf das, was wir von dir zu hören bekommen noch. Ich finde es so schön an der Yumiko, dass immer wieder zwischendrin dieser Blick nach draußen geht. Dieser Blick da hinausgeht, wo Gott in der Welt, ja, auch weit weg, nah dran und weit weg, sein Reich baut. Und so bin ich gespannt auf das, was Matthias Flath und was Philipp, und den Nachnamen musst du einfach selber sagen, da bin ich gespannt, wie man den richtig ausspricht, was ihr beide so erlebt habt. Und ich möchte euch fragen, Thema ist ja, ein Beamter bewegt sich. Und wir wissen, Gott setzt in Bewegung. Und die Frage, wo erlebt ihr beiden das konkret?
Ja, hallo miteinander. Ich heiße Matthias Flath und bin mit meiner Familie auf Mindanao. Das ist die südliche große Insel auf den Philippinen. Zurzeit im Heimataufenthalt. Ein Beamter bewegt sich. Ich war Beamter und ein Beamter der ganz besonderen Art. Ich war nämlich Forstbeamter. Förster, das war zu meiner Seite zumindest noch der große Traumberuf von ganz vielen Männern. Und ich habe das große Glück gehabt, damals einen Ausbildungsplatz zu kriegen. Und dann habe ich auch noch eine Anstellung gekriegt bei der Landesforstverwaltung. War dann auch noch einer der Letzten, der Beamter auf Lebenszeit geworden ist. Und habe dann auch noch ein Revier gekriegt. Die meisten meiner damaligen Kollegen sind heute noch auf dem Büro. Und habe dann 10 Jahre im Wald draußen gearbeitet. Habe es voll genossen, so ganz kreativ in Gottes Schöpfung sich zu betätigen. Und einen wunderbaren Rohstoff Holz auch noch zu produzieren. Dann habe ich irgendwann die Kerstin geheiratet. Die ersten Kinder kamen an und wir haben dann ein älteres Bauernhaus gekauft und umgebaut. Da waren eigentlich die ganzen Träume erfüllt. Waren dann auch in der Gemeinde aktiv und haben Obdachlose zu uns ins Haus eingeladen und solche Dinge. Aber trotzdem war immer wieder dieses Reden Gottes da. Wie ist es mit Mission? Bist du auch noch bereit, noch mehr zu wagen, auch über das hinaus, was man so überblicken und kalkulieren kann? Und es wurde immer stärker, jedes Mal, wenn ich in die Bibel geguckt habe, wenn ich gebetet habe, wenn ich Missionsberichte gehört habe, hat Gott mein Herz so tief angerührt. Den Leuten, denen ich es erzählt habe, die haben mir erst mal abgeraten. Und wir dachten auch, wir sind eigentlich nicht so berufen. Es kam kein Brief vom Himmel. Es hat auch kein Gemeindeleiter oder so jemand zu uns gesagt, Mensch, ihr wärt doch die richtigen Missionare. Und ich bin so jemand, von meiner Tendenz her habe ich immer gefragt, was denken die Leute? So, ich mache mal nicht zu viel, mal sehen, wie die Leute reagieren und so, ob es ihnen allen gefällt und so. Und ich bin eigentlich ganz froh, dass Gott mich so geführt hat. Sein Reden selber wurde so stark, dass wir nicht anders konnten und irgendwann gesagt haben, jetzt machen wir es konkret. Und wenn ich jetzt 4 Jahre draußen war auf den Philippinen, da passiert es unweigerlich, dass man Tage, wochenlang frustriert ist, dass man die Welt nicht mehr versteht, dass man einsam ist und aufgeben möchte. Wenn ich mich da auf irgendeinen Gemeindeleiter, der mich da empfiehlt, verlassen hätte, dann wäre ich wahrscheinlich ins nächste Flugzeug gesetzt. Es ist Gott, der einen beruft. Ja, erstmal war dann ganz alles noch gar nicht klar und wir sind dann mal erstmal konkrete Schritte gegangen, haben uns beworben, dann gingen plötzlich Türen auf in Richtung Missionsfeld, andere Türen gingen zu. Wir konnten unser Haus gut verkaufen, ich konnte das Revier in geordneten Verhältnissen dem Nachfolger übergeben, bin dann aus dem Beamtenstatus ausgeschieden. Aber unsere Freunde und Verwandte, Leute aus der Gemeinde, die waren noch sehr dagegen. Wenn man dann solche Sätze hört, ja, das alles, was ihr jetzt habt, habt ihr doch auch von Gott geschenkt gekriegt, der sichere Beruf und das alles, das darf man doch nicht einfach dann so verlassen. Oder viele Freunde haben mir gesagt, du wirst das nochmal bitter bereuen, was du jetzt vorhast. Da steht man dann plötzlich mit abgesägten Hosen da und alles, was man hatte, ist ganz fort. Selbst die Freunde, die eigene Frau, ja, die denkt gleich, Gott sei Dank, aber die braucht dann auch eher Trost in diesen Zeiten. Und da ist Gott alleine da, wenn ich da weiß, es ist Gott, der mich berufen hat, dann trägt er durch. In solchen Zeiten wird der Glaube lebendig, wie ich ihn vorher noch nie erlebt habe. Da zieht es mich zu Gottes Wort, es wird wirklich Nahrung. Die Bibel wird lebendig, ich saug sie richtig ein. Das Beten wird zur Kraftquelle und zur Freude. Das wünsche ich uns allen. Und heute weiß ich, dass wir mit unserer Familie am richtigen Platz sind und trotz allen Herausforderungen gehe ich gerne wieder zurück. Was Gott uns aufs Herz legt, lasst es uns tun, lasst uns in diese Richtung einfach vorwärts gehen. Nicht uns verlassen auf Menschen, sondern nur auf ihn allein.
Ja, danke, dass ich hier stehen darf. Mein Name ist Philipp von Czebiatowski, also es ist TRZ geschrieben. Wenn man es weiß, dann kann man es auch ganz einfach aussprechen. Ich bin, behaupte ich jetzt einfach mal, jünger, ich bin 20. Ich komme aus dem Norden, aus Schleswig-Holstein, studiere jetzt in Mainz und war mit der Vereinigten Kamerun- und Tschad-Mission für ein Jahr im Tschad. Und man hat mich gefragt, ob ich hier für 5 Minuten kurz sprechen könnte. Und da bin ich sehr glücklich drüber. Und ja, wie ihr gehört habt, die Frage ist, Gott setzt in Bewegung. Wo erlebt ihr das ganz konkret? Und es ist ganz interessant, weil am Mittwoch in meinem Hauskreis, in meiner neuen Gemeinde in Mainz, ganz viele Leute jetzt an einer Stelle sind, wo sie gesagt haben, ich muss jetzt für mich entscheiden, wo geht's lang, links, rechts? Und ja, sie warten halt auch auf diesen Brief, der vom Himmel fällt. Und als ich diese Frage dann auch gelesen hatte, musste ich dann da ganz auch dran denken, denn dort haben wir halt wirklich gesprochen, dass wir wirklich darauf warten und von Gott fast manchmal fordern, dass er uns wirklich was zeigt und dass er uns lenkt. Und das haben wir dort diskutiert und haben gesagt, neben dem, dass wir beten, müssen wir wirklich einfach zuhören und offen sein für alles. Für alles heißt wirklich für das, was wir uns überhaupt nicht vorstellen können. Und da hat es mich halt auch getroffen, denn ich komme nicht wirklich aus einem christlichen Haushalt. Und ich war schon in der Jugendarbeit ein bisschen tätig, war aber doch immer früher ein Mensch, der alles geplant haben wollte, vieles organisiert hat. Und wenn es nicht geklappt hat, war ich doch sehr oft enttäuscht und hatte so meine Vorstellungen. Deswegen hat mir das immer nicht ganz so gepasst mit Gott. Hab dann doch immer mehr mein Ding gemacht. Und dann war das Abitur und ich wusste, ich würde gerne für ein Jahr raus. Aber ich konnte mir es nicht vorstellen, mit einer Mission hinauszugehen. Und ich hatte wirklich ganz viele Adressen und ganz viele Leute haben mir gesagt, du kannst da und dort hingehen. Aber ich bin auf die Vereinigte Kamerun-Tschad-Mission getroffen, die sich dann auch noch im Süden Deutschlands findet, in Stuttgart. Und hatte dort die ersten Gespräche. Und wie gesagt, meine Gemeinde hatte nicht diesen Missionsgedanke. Diesen Missionsgedanke hat auch nicht meine Familie. Und ich bin wirklich darauf gestoßen und ich habe gespürt, da zieht mich irgendwas. Und ich habe gesagt am Anfang, okay, kannst du ja mal gucken, kannst du mal alles mal testen. Und fand natürlich, wie gesagt, im Abitur, im 13. Schuljahr schon eine Vorbereitung dann auch statt. Aber ich konnte schon ganz klar merken, auch von der Mission, die haben mich natürlich geprüft, die haben mir Fragen gestellt. Und das hat mich dann auch des Öfteren dann durcheinander gebracht und hatte mich auch gefragt, ist das denn das Richtige? Und das war eine ganz intensive Phase und dort habe ich das auch wirklich vor Gott gestellt. Wie schaut es denn aus? Meinst du wirklich, ich soll in den Chat gehen? Ich habe da wirklich Antworten bekommen und das war eine ganz intensive Zeit. Und da kann ich wirklich sagen, da habe ich es ganz, ganz klar, konkret gemerkt, dass Gott mich in den Chat bewegt hat, obwohl ich nicht wirklich, wie ich meine, von meinem Umfeld diese Voraussetzungen hatte. Und als ich auch im Chat war, ich habe dann nochmal reflektiert, wenn man dort dann intensiver mit Christen zusammen ist, guckt man nochmal nach Hause, wie ist mein Freundeskreis, meine Familie. Man beginnt wirklich nachzudenken und für mich gingen wirklich so viele die Türen offen und ich war dann meiner Organisation auch so dankbar, dass sie dann auch das Vertrauen hatten, mich gehen zu lassen, denn es war doch zu spüren, dass sie sich nicht hundertprozentig sicher sind, ob wir den jungen Kerl auch wirklich loslassen. Und das war wirklich eine spannende Sache. Und natürlich auch in diesem Land, Tschad ist mein Land in Zentralafrika. Und da waren natürlich viele Dinge, wo ich ganz klar gemerkt habe, boah, das ist Gott. Und auf der anderen Seite habe ich dann auch immer wieder gemerkt, weil durch meinen Charakter von wegen, wenn ich mir was vorstelle, dann klappt das sowieso eigentlich nicht. Ja? Also ich muss wirklich dafür offen sein und auf Gott vertrauen, dass er es macht und so auch, wie er es gerne hätte. Und wurde ich in dieser Zeit wirklich beschenkt. Und das war was ganz Tolles. Und natürlich auch dort lernt man viel intensiver auf Gott, dass man angewiesen ist auf Gott. Und jetzt zum Beispiel Freitag, als ich aus Mainz gefahren bin hier nach Stuttgart, ich wohne in einem Studentenwohnheim und da fiel an Freitag die Heizung aus und es war das erste Mal und okay, es passt jetzt mir ganz gut, ich bin in Stuttgart, ich bin jetzt nicht da, es ist nicht kalt, denn mir wurde gesagt, dass am ganzen Wochenende die Heizung dort nicht ist, an ist. Und dann kann man einfach mal wirklich sehen, wie wir viele Dinge einfach diese Geschenke nicht erkennen und dann das ganze Wohnheim dann natürlich auch gesagt hat, ja, und es ist alles so kalt und was ist denn so. Und da beginnt man natürlich nochmal nachzudenken, ja, wie geht es den anderen Menschen und so. Und diesen Blick, den habe ich, seitdem ich dann wieder zurück bin, wirklich den sehe ich in allen Dingen und das ist wirklich ein Geschenk und dafür für die bin ich Gott wirklich dankbar. Und da bin ich in den Zug und habe mich dann so auch, war gestern noch auf einem Seminar und habe mich dann auch so ein bisschen vorbereitet. Und im Zug habe ich dann auch zwei Blinde gesehen, die wirklich dann auch in Arm und Arm standen und dann auch aus der S-Bahn gegangen sind. Ich konnte sehen, wie sie sich dann die Treppe dann hoch sich so geführt haben mit den Stöckern. Und das war eigentlich auch nochmal so ein Bild für mich, dass man wirklich sich Gott so hingeben muss. Wie die beiden es sozusagen machen und mit ihren Stöckern, mit ihrem Sinn und sich einfach leiten lassen. Und so durfte ich es irgendwie auch in dem Jahr verspüren, als ich im Chat war. Und dem bin ich wirklich Gott dankbar und das wünsche ich Ihnen auch. Danke.
Liebe Freunde, ich bin ja erstaunt, als ich das Programm angeguckt habe. Das sind ja 4 Referate an diesem Tag aus Sachsen. Das zeigt einmal, dass die Schwaben und die Sachsen schon einige Verbindungen miteinander haben. Zum anderen, dass die Sachsen schon immer sehr reiselustig gewesen sind. Die meisten Menschen, die verreisen ja gern. Kannibalen übrigens auch. Ein Kannibale fährt in den Urlaub und als er wiederkommt, dann muss sein Nachbar feststellen, dass ihm der rechte Arm und das linke Ohr fehlt. Dann sagt er, na, wie war's denn im Urlaub? Dann sagt er, war schon ganz nett, aber ich fahre nie wieder in ein Selbstversorgerhaus. Jetzt geht's um eine Dienstreise und um eine Urlaubsreise. Und ich fange mit der Urlaubsreise an. Da geht es um einen Mann, der ist reif für die Insel, der will in den Urlaub. Er lebt ungefähr so vor 2000 Jahren im Nubischen Reich, ungefähr heute im Sudan, die Gegend des oberen Nil. Er ist Single, er ist ein Farbiger, der ist reich, der ist mächtig, er ist ganz weit oben angekommen. In der Schule war er immer der Beste. Dann hat er nach dem Studium Karriere gemacht. Aber er verzichtet um der Karriere willen auf einiges. Er verzichtet auf Ehe und auf Familie. Es gibt ja Menschen, die um der Karriere willen auf Ehe und Familie verzichten. Die wissen ganz genau, ich mache einen 1000-prozentigen Job. Und wenn ich mich so in meinem Beruf einsetze, dann kann es, wenn ich jetzt heirate, nur zu Lasten des Partners und dann später auch der Kinder gehen. Das kann ich eigentlich niemandem zumuten. Und sie sagen sich dann, das Motto heißt dann für mich wahrscheinlich, wer schneller lebt, der ist eher fertig. Und die anderen haben drunter zu leiden. Also entscheiden sich manche ganz bewusst gegen Familie und Ehe zugunsten ihrer Karriere. Und man muss an dieser Stelle schon mal sagen, es gibt übrigens ja nicht nur eine Berufung zur Ehe, sondern auch eine Berufung zur Ehelosigkeit. Also bei unserem Manager, da war es nicht die eigene Einsicht, es war auch keine religiöse, göttliche Berufung, auch nicht irgendeine eigene Entscheidung. Er musste aus dienstlichen Gründen auf Ehe und Familie verzichten. Es war Vorschrift. Er musste sich kastrieren lassen. Bei Beamten am Hof einer weiblichen Herrscherin war das so üblich, liebe Freunde. Er war ein Eunuch. Der Staatschef war nämlich eine Staatschefin. Nicht die Bundeskanzlerin, sondern die Königin. Zu Zeiten Wende, da herrschte am oberen Nil ein Frauenregiment und die Königinnen, die führten den Namen Kandake, sowie die Königin Ägypten Pharao hießen. Unser Manager ist auch nicht irgendein Finanzbeamter, sondern der Wächter des Staatsschatzes, er ist der oberste Finanzminister. Und obwohl es ihm finanziell gut ging, obwohl er im Luxus lebt, obwohl er gesund ist, interessiert er sich für den Gott des Volkes Israel. Ich stelle mir so vor, in seinem Freundeskreis hatte er Juden, die mit ihm bei Lammhaxe und Libanonwein von ihrem Volk und ihren alten Geschichten erzählt haben. Und in diesen Geschichten von ihrem Volk kam immer wieder der Gott vor, an den sie glaubten, und Jerusalem, wo der Tempel steht. Und durch diese Geschichten der Freunde freundete er sich in Gedanken mit dem Gott des Volkes Israel an. Ein starker, ein mächtiger und reicher interessiert sich für Gott. In unseren Breitengraden denken ja viele, das ist was für alte Leute, die kurz vorm Friedhof stehen. Das ist was für kleine Kinder, die das Leben noch nicht verstehen. Und das ist was für die am Rande der Gesellschaft, die mit dem Leben nicht zurechtkommen. Aber dass sich einer für Gott interessiert, der es an allen Zipfeln hat, das kann man sich ja kaum noch vorstellen. Und hier ist es aber so, und auch bis heute ist es so, dass es Leute gibt, die alles haben und darüber nachdenken, was könnte es denn noch mehr geben. Beeindruckend an diesem Typen ist, an diesem Beamten, dass er nicht oberflächlich lebt. Viele Menschen, denen es gut geht, die leben ja leider oberflächlich. Sie tun so, als hätten sie alles, das, was sie besitzen, was sie genießen, ihre Begabungen, ihr Leben, als hätten sie sich das alles selber gegeben und geschaffen. Das sind aber alles doch großartige Geschenke von außen, von Gott. Und ich frage mich dann in diesem Zusammenhang, warum werden die wichtigsten Fragen in unserem Leben nicht gestellt, wenn es uns gut geht, sondern erst dann gestellt, wenn es uns dreckig geht? Warum werden die wichtigsten Fragen im Leid und im Knast gestellt? Warum fangen wir nicht in guten Zeiten an, Gott dafür zu danken, dass er uns gut gehen lässt? Als DDR-Bürger durfte ich früher mal in den Westen. Es war eine kirchliche Dienstreise. Ich sollte in einer westdeutschen Großstadt kirchliche Jugendarbeit studieren. Und das war für mich schon sehr beeindruckend, vor allem das Essen. Da standen Sachen auf den Tisch, Freunde. Da wusste ich teilweise nicht mal, wie die geschrieben wurden. Und dann kam der Schock. Ich nahm an mehreren Arbeitsessen von hauptberuflichen kirchlichen Mitarbeitern teil. Dienstberatungen, die mit einem Essen begannen, und bei keinem dieser Essen während dieser 6 Wochen gab es ein Tischgebet. Und hinterher kam natürlich dann die Auswertung, und ich sollte mal so sagen, wie meine Eindrücke gewesen sind. Und da habe ich den Westkollegen gesagt, ihr seid hier Speisen auf dem Tisch stehen, die würde ich meinen Kindern auch gern auf den Tisch stellen. und ihr dankt Gott nicht einmal dafür. Das geht noch weiter. 2002 war ich in Afrika zu einer vierwöchigen Evangelisationsreise. Dort bekam ich Verhältnisse zu sehen, wie ich sie nur aus den Medien kannte. Und solange diese Verhältnisse nur in den Medien sind, sind sie ja schön weit weg. Und dann sagte ich dort plötzlich zu mir, während ich in den Slums stand, Schäufler, pass auf, dass du nicht oberflächlich wirst. Liebe Freunde, der Wohlstand, den wir genießen, ist ein großartiges Geschenk von Gott und wir sollten täglich dafür Danke sagen. Aber der Wohlstand kann auch, besonders für uns in Europa, zum Feind werden. Der Teufel kann die guten Geschenke von Gott nehmen und er kann sie missbrauchen, er kann sie verdrehen. Er kann uns mit dem Wohlstand dumm und dämlich machen. Unser Finanzhai hier, da lässt sich jedenfalls vom Wohlstand nicht die Sinne vernebeln. Da will dahinter blicken, der fragt, was kommt, wenn vielleicht die Stärken in meinem Leben eines Tages mal abgezogen werden? Was bleibt denn dann von mir noch übrig? Damit müssen wir die Menschen konfrontieren. Liebe Freunde, es bekehrt sich doch niemand, wenn sie merken, dass wir Christen genauso cool drauf sind wie die anderen. Deshalb bekehrt sich niemand. Es bekehrt sich auch niemand, wenn wir uns sozial engagieren und während wir uns sozial engagieren, Jesus verschweigen. Sondern die Menschen, die müssen doch zu hören kriegen, dass jemand, der 80 Jahre alt wird, nicht mal 30.000 Tage lebt und dass diese 30.000 Tage im Maßstab der Weltgeschichte nichts weiter sind als ein kurzer Urlaub vom Todsein. Dass wir uns schon mal fragen müssten, was vielleicht dann auch danach kommt. Dass wir uns nicht nur auf das Diesseits konzentrieren können, sondern auch mal um das Jenseits Gedanken machen müssen. Vor einigen Jahren habe ich im Erzgebirge eine Umfrage unter Jugendlichen gemacht und ich habe ihnen geklaut von dem Buchtitel eine einzige Frage gestellt und dann haben sie geschrieben. Und die Frage hieß, was würdest du tun, wenn du noch einen Tag zu leben hättest? Was würdest du tun, wenn du noch einen Tag zu leben hättest? Die Ergebnisse waren hochinteressant. Ich konnte die Ergebnisse in zwei Gruppen einteilen. Die einen, die hätten aus diesen 24 Stunden rausgeholt, was sie noch rausholen können. So nach dem Motto, jetzt hole ich das noch raus, was ich im Leben bisher verpasst habe. Und die anderen, die hätten in diesen 24 Stunden nicht an sich gedacht, sondern andere. Sie hätten daran gedacht, mit wem will ich jetzt noch ein Abschiedsfest feiern, bei wem muss ich um Entschuldigung bitten, wo muss ich eine kaputte Beziehung noch in Ordnung bringen, bevor ich hier den Abgang mache. Das waren die beiden Gruppen, aber eins hatten alle gleich. Jeder hätte ab sofort sein Leben geändert. Und ich bin der festen Überzeugung, wenn ich dir heute dein Todesdatum sagen könnte, du wirstet ab heute, würdest du sofort dein Leben ändern. Du würdest nicht so weiterleben, wie du bisher gelebt hast. Und ich vermute, unser Finanzhai hier, der hat sich ähnliche Gedanken gemacht. Ich sag's nochmal, der hat sich von seinem Wohlstand nicht die Sinne vernebeln lassen. Und eines Tages ging er dann zu seiner Chefin und sagt, ich brauche Urlaub. Dann packt er seine 7 Sachen, reist nach Jerusalem zum Tempel in Gottesdienst. 1500 Kilometer, ein Beamter bewegt sich. Also bei uns in Sachsen, da kriegen die Leute schon die Krise, wenn sie mal in den Nachbarort zum Gottesdienst gehen müssen. Wenn ich zu Diensten in Mecklenburg bin, da fahren die Leute schon mal 80 bis 100 Kilometer wegen einer biblischen Verkündigung. Aber der Typ, der fährt 1500 zum Gottesdienst. Und ich muss noch mal sagen, der fliegt ja nicht. Der fährt. Klar kannst du sagen, der ist wohlhabend. Der gehört nicht zu den Leuten, die den Wert ihres Wagens durch Volltanken verdoppeln. Übrigens, ein Unterschied von damals zu heute ist ja auch, vor 2000 Jahren, da liefen ja die Esel noch vorm Wagen her. Heute sitzen sie meistens drin. Also Spaß beiseite. Das, was der trotz seines Wohlstands macht, ist anstrengend. Mit Urlaubsreise kannst du nun wirklich nicht mehr kommen. Und da kannst du sehen, dass seine Suche auch eine ernsthafte Suche ist. Sage bitte niemanden, dass die Suche nach dem Sinn des Lebens ein leichter Weg ist. Und wenn es dir jemand verspricht, dann sei bitte skeptisch. Denn spätestens, wenn du auf der Suche bist, um den Sinn des Lebens zu finden, wird der Teufel sich einiges einfallen lassen, dass du möglichst Jesus nicht findest. Und dann kommt noch der Hammer. Eigentlich kann man schon von vornherein sagen, dass es eine ganz sinnlose Pilgerreise ist. Nicht nur die vielen Kilometer trennen ihn ja von dem Tempel in Jerusalem. Er ist Ausländer, er gehört nicht dazu, er ist ein Eunuch, denn in der Heiligen Schrift der Juden steht, es soll kein Verschnittener, also kein Kastrierter in die Gemeinde Gottes kommen. 5. Mose 23, Vers 2. Also wenn jemand kastriert wird, ist das ein, so ist das Verständnis, ist das ein Verstoß gegen die Schöpfungsordnung Gottes. Er ist von vornherein ausgeschlossen, so wie manche heute aus manchen Gemeinden von vornherein ausgeschlossen sind. Kannst du studieren. Oft werden andere Menschen auch in christlichen Gemeinden in Sippenhaft genommen. Der ist mehrfach geschieden und will jetzt Christ werden? Kann doch wohl nicht wahr sein. Vielleicht schon mal gehört? Oder an unserer Seite drüben, der ist bei der Stasi gewesen und geht jetzt plötzlich zur Kirche? Oder die hat eine Abtreibung hinter sich und jetzt will sie einen auf fromm machen? Häufig ist es so, dass man ganz genau weiß, der gehört nicht dazu. Christentum wird dann so wie eine Kultur verstanden, die in der eigenen Sippe nur weitergegeben wird und andere haben keine Möglichkeit, dazuzukommen. Und andersrum werden Kinder aus christlichen Familien in Sippenhaft genommen und man sagt von vornherein, es sind doch alles Christen. Aber es hat nie eine eigene Entscheidung für Jesus stattgefunden. Unser Minister gehört jedenfalls nicht dazu, aber gehört zu den einflussreichen Persönlichkeiten. Er hat überall Zutritt, nur an zwei Stellen merkt er, hat er keinen Zutritt. Beim Schlafzimmer der Königin hat er keinen Zutritt und jetzt merkt er es noch im Tempel in Jerusalem. Im Wartezimmer muss er sitzen bleiben, er ist plötzlich nicht mehr privat, sondern nur noch gesetzlich versichert. Sollte er überhaupt Jerusalem gesund erreichen, dann muss er außerhalb der Schranke bleiben. Die Heiden, so nennt man ja die, die nicht zum Gottesvolk gehören, dürfen nämlich dort nicht rein. Er muss im Vorhof der Heiden bleiben. Und Gott wohnt drin im Tempel, so die Vorstellung. Nach menschlichem Ermessen hätte der Finanzminister keine Chance gehabt, zu Gott zu kommen. Und liebe Freunde, das ist der Zustand eines jeden Menschen, der über diesen Planeten geht. Was der Finanzminister erlebt, das ist heute Normalzustand. Keiner kann von sich aus zu Gott kommen. Es ist die Schranke, die zwischen Mensch und Gott ist, die wir selber aufgebaut haben. Es ist ja eigentlich nicht nur eine Schranke, es ist eine Mauer und die Bibel nennt das Sünde. Und da darf man nicht gleich an Flensburg denken, da darf man nicht gleich an Konditor denken, wenn man zu viel gegessen hat, ich habe gesündigt. Sondern man muss schon mal deutlich sagen, bis in christliche Kreise hinein, das Gegenteil von Sünde ist doch nicht ein anständiger Mensch. Dazu will doch jeder sein Kind erziehen, dass es möglichst ein anständiger Mensch wird. Das Gegenteil von Sünde ist doch ein Leben mit Jesus Christus. Dass ich meine Schuld vergeben bekomme, dass mein Leben in Ordnung gebracht wird, dass die Trennung zwischen Gott und mir von Jesus weggeräumt wird. Der Mensch hat von Anfang an die fruchtbare Beziehung zwischen Gott und Mensch kaputt gemacht. Und was bei Menschen unmöglich ist, nämlich zu Gott zu kommen, das kann Jesus möglich machen. Jesus lässt sich was einfallen. Jesus fädelt schon lange für den Minister eine Möglichkeit ein, um mit Gott, mit dem lebendigen Gott in Ordnung zu kommen. Er kommt zwar in den Tempel nicht rein, aber im tempeleigenen Buchladen, da kauft er sich eine Schriftrolle, die kostet ein Vermögen. Man braucht schließlich etwas Lektüre für die Heimreise. Und die ernsthafte Suche, die kannst du daran erkennen, dass er eben auch einiges investiert. Er kauft sich also ein Buch, nicht Karl May, auch nicht Feuchtgebiete oder den Koran, sondern das Buch, ein Buch aus der Bibel, nämlich Jesaja. Und dort steht ja übrigens auch, und das wird er wahrscheinlich auf der Heimreise dann lesen, ein Trost für die Kastrierten, für die Verschnittenen drin. Dort steht, denn so spricht der Herr, den Verschnittenen, die meinen Sabbate halten und erwählen, was mir wohlgefällt und an meinen Bund festhalten, denen will ich in meinem Haus, in meinen Mauern ein Denkmal und einen Namen geben. Das ist besser als Söhne und Töchter. Einen ewigen Namen will ich ihnen geben, der nicht vergehen soll. Einen Namen, der nie vergehen soll, soll er bekommen, obwohl er gar keine Kinder und keine Enkelkinder kriegen kann. Das ist ein Trost für diejenigen, die eben keine Kinder bekommen. Und ich will mal am Rande sagen, mich hat mal jemand beiseite genommen und gesagt, du, in christlichen Gemeinden fällt mir es zunehmend schwer, mich wohlzufühlen. Weil die immer alle ihre Kinderzahl so vor sich hertragen. Aber ich kann mir doch kein Schild umhängen und draufschreiben, dass schon 2, 3 Kinder im Bauch der Mutter bei uns gestorben sind, dass sie nicht zur Welt gekommen sind, weil sie nicht lebensfähig waren. Und ich sage mir auch, für solche Leute, die keine Kinder kriegen können, sich sehnlichst Kinder wünschen, ist das auch ein Trost, dass ihr Name trotzdem festgehalten wird, auch wenn es keine Kinder, keine Enkel gibt. Zurück zu unserem Herrn Minister, der macht sich auf die Räder und liest nun auf der Heimreise Buch Jesaja. Und nun schwenke ich mal die Kamera von der Urlaubsreise zur Dienstreise. Einer von den Jesus-Leuten, es geht um den Philippus, der baut gerade eine blühende Christengemeinde in Samarien. Eigentlich war er ja in Jerusalem zu Hause, aber von dort wurden die Christen vertrieben. Und da muss man mal sagen, das war nicht so eine läppische Gegendemo wie beim Christiwell. Und da ging es auch nicht damals in Jerusalem um so eine Schulhofzeitung, wo die Christen in die Ecke von Verfassungsfeinden gestellt wurden. Da ging es für die Christen um Leben und Tod. Da ging es richtig zur Sache. Ich muss mal sagen, dass zum Beispiel die Christen in der Schule als dumme Leute und als Staatsfeinde verdächtigt wurden, das haben wir im Osten ja bereits hinter uns, das ist ja für uns nichts Neues. Das hatten wir schon. Und wenn seit der Wende dann, immer mal wenn es etwas windig wird für die Christen, aus dem Westteil unseres lieben Vaterlandes dann die Forderung kommt, dass die Christen aus den alten Bundesländern von den Christen in den neuen Bundesländern lernen müssten, dann bin ich immer sehr skeptisch. Denn einmal ist es, beobachte ich so, diejenigen, die so laut gerufen haben, wir müssen von den Ossis lernen, die haben das gar nicht so ernst gemeint, denn sobald jemand mal sagt aus dem Osten, wir müssen das so und so machen, dann heißt es immer, ach, das geht bloß bei euch so, bei uns geht das nicht. Und ich bin aus dem zweiten Grund noch skeptisch. Ich wüsste gar nicht, was die Wessis von uns Ossis lernen sollten. Denn wir predigen nichts anderes heute, als wir damals zu DDR-Zeiten gepredigt haben. Und wir predigen auch nichts anderes, als der Philippus gepredigt hat. Es ging bei den ersten Christen darum, ob sie Jesus gehorsam waren. Es ging bei uns in der DDR damals auch darum, ob wir Jesus gehorsam waren. Und es geht heute darum, dass Jesus dich fragt, ob du ihm gehorsam bist, an den Platz, wo du jetzt gerade bist. Auch dann ihm gehorsam bist, wenn es mal stürmisch wird im Leben. Liebe Freunde, ich weiß, dass wir immer dazwischen stehen, zwischen Erdulden und Widerstand. Manchmal möchte man auf den Tisch hauen und manchmal wissen wir genau, da müssen wir einfach nur erdulden. Wir stehen dazwischen, zwischen der Herr wird es schon richten und auf der anderen Seite steht, wir sind Bürger dieses Landes und wir werden uns auch kritisch zu Wort melden. Ist alles klar. Aber trotzdem müssen wir uns dazwischen immer wieder ins Gebet gehen und Jesus bitten, dass er uns durch den Heiligen Geist den richtigen Weg zeigt, wie wir reagieren sollen, wie es richtig ist. Und wir müssen dabei, wenn wir reagieren, immer unsere Motive überprüfen. Wollen wir nur unsere Privilegien verteidigen, die wir als Christen in diesem Land haben, oder wollen wir Jesus predigen? Wollen wir im Gemeindehaus unseren biblisch gemütlichen Kuschelclub pflegen, oder wollen wir uns auf die Socken machen, um den Menschen, die das Evangelium so bitter nötig haben, endlich zu bringen? Der Philippus, der hat sich auf die Socken gemacht, trotz Vertreibung, trotz Anfeindung. Und seit der Vertreibung der Christen predigt der Evangelist Philippus in Samarien und die Leute werden Christen. Die junge Gemeinde wächst. Und hier kannst du mal sehen, Christen werden auch durch ihre Gegner gesegnet. Christen werden auch durch ihre Gegner gesegnet. Die Gegner sorgen durch die Vertreibung dafür, dass der Philippus nach Samarien kommt, dass er dort evangelisiert. Jesus benutzt die Pläne der Christenverfolger und segnet damit die Christen. Sie bekommen Zuwachs. Die beste Werbung fürs Christiwell haben doch die Christiwell-Gegner gemacht, oder? Ich überlege schon fast, ob ich bei der nächsten Wahl die Radikalinskis der Grünen wähle, dass die für uns noch ein bisschen mehr Werbung machen. Ja, Spaß beiseite. Die Christen werden durch ihre Gegner gesegnet. Die sorgen dafür, dass die Christen nicht einrosten, weder geistig noch körperlich. Eine lähmende Beamtenmentalität hat der Christenheit, liebe Freunde, noch nie gut getan. Ich sehe deshalb die Verbeamtung von kirchlichen Mitarbeitern sehr kritisch. Von einem Pfarrer habe ich mal gehört, wenn weniger Leute in die Kirche kommen oder die Kirche zugemacht wird, ich bin trotzdem versorgt, ich bin Beamter. So eine Beamtenmentalität will Jesus gar nicht erst aufkommen lassen. Obwohl Jesus im Missionsbefehl gesagt hat, geht in die ganze Welt, können wir am Anfang der Apostelgeschichte davon nichts sehen. Obwohl Jesus seinen Jüngern versprochen hat, dass er bis ans Ende der Welt bei ihnen sein will, ist die erste Gemeinde sofort sesshaft geworden in Jerusalem. Und deshalb macht Jesus ihnen jetzt Beine. Der erste Schritt in die Mission geschah doch nicht aus freien Stücken, sondern durch einen schmerzhaften Tritt ins Hinterteil. Ausgerechnet die Gegner benutzt Jesus, damit die christliche Mission in Fahrt kommt. Und ich frage mich, wenn ich die Apostelgeschichte lese, brauchen wir in Deutschland wieder mal einen Tritt? Es wird zwar viel von Mission und Evangelisation geredet, aber was können wir zur Kenntnis nehmen, wenn wir uns umschauen? Die Evangelisationswochen gehen zurück. Die ersten Zeltmissionen haben bereits ihre Zelte verkauft oder vermieten sie nur noch. Pro Christ kommt vielleicht gerade mal mit Hängen und Würschen auf 1000 Übertragungsorte in Europa. Also in Deutschland schaffen wir das schon gar nicht mehr. Die persönliche Evangelisation in unserem Land glänzt fast durchweg durch Sprachlosigkeit. Die Kirchen wollen missionarische Kompetenzzentren errichten, obwohl jede Gemeinde ein missionarisches Kompetenzzentrum sein müsste. Man hält Synoden zum Thema Mission und Evangelisation. Man kann mir es nicht verübeln, wenn ich als letzter Evangelist in den neuen Bundesländern, landeskirchlicher angestellter Evangelist, darüber nur noch lächeln kann. Am Anfang, wo die christliche Kirche auf der Stelle tritt, bekommt das Jerusalemer Kompetenzzentrum von Jesus einen Schubs. Dabei kannst du dir, wenn du so einen Schubs bekommst, wunde Füße holen, müde Augen und manche unserer Kollegen auf diesem Planeten auch eine blutige Nase. Hin und wieder werden ja in christlicher Presse Untersuchungen veröffentlicht, die da lautet, Christen leben gesünder, wer als Christ lebt, wird älter und so weiter. Der Psychotherapeut Manfred Lütz, der hat dazu sinngemäß geschrieben, sollte sich herausstellen, dass das Wohlbefinden bei Christen besser wäre als bei anderen Menschen, müsste das nachdenklich machen. Christen sollen ihren Mitmenschen aufopferungsvoll und schweißtreibend dienen und ihr Leben einsetzen für Arme und Bedürftige. So etwas schont weder die Kräfte noch die Nerven noch das Aussehen. Es bringt einen schlimmstenfalls früher ins Grab, bestenfalls sicherer ins ewige Leben. Die ersten Christen haben sich nicht zuerst um ihr Wohlbefinden gekümmert, sondern um die Umsetzung des Missionsbefehls. Das Ziel war klar, die Menschen müssen von Jesus hören, das Reich Gottes soll wachsen. Liebe Freunde, hier haben wir das Original der Christenheit vor uns liegen. Es geht so, wie in der Apostelgeschichte wir das lesen. Das Original ist die Apostelgeschichte und daran müssen wir uns orientieren. Auch wenn wir unser Christenleben manchmal wie eine schlechte Kopie wahrnehmen oder unsere Gemeinden, muss das doch nicht so bleiben. Jeder von uns kann doch anfangen, Jesus gehorsam zu sein, kann anfangen wahrzunehmen, dass du eine Originalausgabe der Liebe Gottes bist, keine schlechte Kopie und dass er mit dir als Originalausgabe will, dass die Menschen die Liebe Gottes erfahren, durch das, was du tust und durch das, was du redest. Und wenn du mich fragst, wann du damit anfangen sollst, dann kann ich nur sagen, am letzten Tag deines Lebens reicht es, wenn du damit anfängst. Als Missionar in deinem Umfeld voranzukommen, reicht es, am letzten Tag deines Lebens damit anzufangen. Und wenn du zurückfragst, ich weiß ja gar nicht, wann der letzte Tag meines Lebens ist, dann bleibt dir nur übrig, ab heute anzufangen. Ab jetzt, wenn du diesen Saal verlässt, wenn du es bisher noch nicht getan hast, dann fang an, das zu tun, was Jesus von dir erwartet. Er hat uns nicht gebeten, er hat einen Befehl gegeben. Und jeder, der ihn befolgt, der ihm gehorsam ist, wird merken, das Leben mit Jesus wird spannend. Es wird auch schwer und es wird vor allem schön. Zurück zu Philippus. Obwohl Philippus in Samarien dringend gebraucht wird, sagt Jesus, los geht's auf zur nächsten Dienstreise. Ich brauche dich jetzt woanders. Da kann jeder sagen, also der wird doch eigentlich dort gebraucht, der hinterlässt doch eine Riesenlücke. Ja, kann man sagen, na wunderbar. Wenn er eine Riesenlücke hinterlässt, kann er auch nur gebraucht werden. Wer keine Lücken hinterlässt, wird im Reich Gottes nicht gebraucht. Und nun kriegt er eine neue Aufgabe. Er muss Richtung Gaza. Aber der Engel des Herrn redet zu Philippus und sprach, steh auf und geh nach Süden, auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt und öde ist. Ich will jetzt nicht über Gaza sprechen. Ratschläge aus der sicheren Entfernung können ja ganz schnell zur Lüge verkommen. Mir geht es um die öde Gegend. Blühende Landschaften sind uns Christen hier nicht versprochen. Es kann auch sein, dass Jesus dir sagt, geh in eine öde Gegend. Bei Philippus war es die Straße nach Gaza. Bei dir kann es sein, es ist die Straße in deine Schulklasse, die Straße in deinen Betrieb. Oder es kann auch sein, dass du dich auf die Socken machst in die Mission. Das kann auch eine öde Gegend sein. Der Philippus, der bekommt einen neuen Auftrag. Ich habe mich erinnert an eine dieser Tagungen, wo einer der Missionare in so einem Zeugnis berichtet und dann gefragt hat, er wundert sich eigentlich, dass Gott die meisten Leute in die warmen Regionen beruft, nach Afrika, aber nicht in die öden, kalten Gegenden. Das hat mich sehr aufgerüttelt. Also Philippus bekommt jedenfalls einen neuen Auftrag. Er soll sich in Bewegung setzen, er soll den Weg von der kuscheligen Gemeinde in die Einöde gehen. Und dazu eine Anweisung ohne Sinn und Zweck. Er wusste gar nicht, was er dort sollte. Nun steht er in der Wüste am Straßenrand wie so ein Tramper rum und wartet, was auf ihn zukommt. Eigentlich hätte er ja wissen müssen, wenn von Jesus eine Dienstanweisung kommt, kann es eigentlich bloß was Missionarisches sein. Und dann landet er unter Einöde. Interessant ist ja, dass manche Gebete und manche Lieder wir aus vollem Herzen mitbeten und singen, aber ich so den Eindruck habe, wir haben schon manchmal unser Problem, wenn wir singen, Herr, sende uns. Hoffen wir manchmal, hoffentlich macht das nur dorthin, wo wir auch hin wollen. Bitte schön nicht in eine öde Gegend. Denn wenn wir sagen, Herr, sende uns, dann muss ich auch so akzeptieren, dass er vielleicht sagt, ich möchte dich in eine öde Gegend schicken. Dort, wo du erstmal so deine Probleme hast. Aber ich brauche dich dort ganz dringend mit deinen Begabungen. Philippus jedenfalls muss nicht lange warten. Vermutlich hat seine Mama ihm eine Brotzeit eingepackt, eine Flasche Wein, badischen oder württembergischen natürlich, damit er nicht unterwegs auf der Strecke bleibt. Aber das braucht er alles nicht, denn kaum ist er dort angekommen, kommt auf der Autobahn eine schnittige Limousine angedonnert. Und wie kann es anders sein? Du ahnst es schon, aber Philippus weiß es noch nicht. In dieser Limousine sitzt unser Beamter. Auf der Heimreise und er liest. Also wenn Philippus ein bisschen Anstand im Leib gehabt hätte, dann wäre er vor ihm auf den Boden gefallen oder wenigstens vor Ehrfurcht erstarrt. Er hat sich auch nicht wie manche Kirchenvertreter benommen, die in ihren Predigten auf Manager, Politiker und Reiche schimpfen und nach dem Gottesdienst zu denen laufen, um Spenden zu betteln. Das hat er auch nicht gemacht. Plötzlich wird Philippus wirklich zum Tremper. Als der Wagen in Reichweite ist, da bekommt er mit, dass der Herr Minister liest. Das ist ja Bibel pur, denkt er sich, das ist doch Jesaja. Der Philippus wird mir immer sympathischer. Der lässt sich vom Statussymbol überhaupt nicht einschüchtern. Wie der mitkriegt, dass der Herr Minister laut liest, marschiert er schnurstracks auf die Luxuskarosse zu und fragt den Minister frech, ob er auch kapiert, was er da eigentlich liest. Der Philippus weiß, auch wenn jemand Hunger nach Gott hat und die Bibel liest, muss er davon noch lange nicht satt werden. Denn wer nicht versteht, was er liest, der kann es nicht anwenden. Und wer es nicht anwendet, der bekommt seinen Hunger nach Leben, nach Gott nicht gestillt. Und der Finanzminister wird mir auch immer sympathischer. Da gehört schon etwas dazu, dass ein Beamter in seiner Position dann plötzlich offen eingesteht, ich nichts verstehe. Ich habe keine Ahnung von dem, was ich hier lese. Vielleicht haben so viele deshalb ein Problem mit der Bibel, weil sie sich als Lehrmeister aufführen und sich nicht von der Bibel belehren lassen wollen. Denn dass man sich eingesteht, ich verstehe nichts, das ist die beste Voraussetzung, um eines Tages die Heilige Schrift auch zu kapieren. Aber manche, die wollen sich als Lehrmeister aufführen, sie stellen sich darüber und sie sagen dann der Bibel, was sie eigentlich uns sagen darf und was sie uns nicht sagen darf. Sie legen fest, was darin echt ist und was nicht echt ist. Sie verfügen darüber, ob ein Wunder geschehen darf oder nicht. Sie spielen Lehrmeister. So eine Lehrmeisterin war auch Etta Linnemann, Theologieprofessorin, Buchautorin, bis sie eines Tages an ihre Studenten eine Veröffentlichung herausgab, eine Bekanntmachung, Und da schrieb sie an ihre Studenten: Ich habe Jesus Christus als meinen lebendigen Herrn erfahren, der für meine Sünden am Kreuz gestorben ist und der auferweckt ist und dem alle Gewalt gegeben ist im Himmel und auf Erden. Ich erfahre durch den Heiligen Geist und die Zeugnisse der Brüder und Schwestern die ganze Bibel als Gottes lebendiges Wort, das heute geschieht. Über ihre bisherige Tätigkeit als Theologieprofessorin schrieb sie: Ich habe erkannt, dass ich in meinem Leben ein blinder Blindenleiter gewesen bin. Und ich erachte alles, was ich bisher gelehrt und geschrieben habe, als einen Dreck. Ich kann nicht länger versuchen, das Wort der Schrift mit meinem Denken zu kontrollieren, sondern nur noch darum bitten, dass Gottes Wort mein Denken durch den Heiligen Geist verwandelt. Professorin Etta Linnemann. Und Jesus hat in Sachen Bibel gesagt: Ihr sucht in der Schrift, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin. Man fügt er hinzu: Sie ist's, die von mir zeugt. Und als Jesus das gesagt hat, gab es nur das Alte Testament. Also Jesus ist auch im Alten Testament, also auch in Jesaja, was der Finanzminister liest, zu finden. Und deshalb macht Philippus und der Oberbeamte, machen die sich auf die Suche nach Jesus in Jesaja. Und sie finden ihn. So kommt ein Mensch zum Glauben über die Botschaft der Bibel. Alle Methoden, alle Bemühungen müssen dahin laufen, dass die Leute die Botschaft der Bibel zu hören bekommen. Wenn ein Sozialarbeiter zu den Leuten nur sagt, ich verstehe dich, dann ist der Sozialarbeiter bei sich selber stehen geblieben. Denn die Leute am Rand der Gesellschaft brauchen einen, der zu ihnen steht, und zwar im Leben und im Sterben. Und das kann nur Jesus. Und wenn ein Pfarrer predigt, Jesus liebt dich so, wie du bist, dann ist das nicht die biblische Botschaft. Jesus liebt uns, obwohl wir so sind. Und er will uns verändern. Der Kämmerer, wie er auch genannt wurde, der bekommt jetzt so eine kleine private Bibelstunde. Und in Jesaja sind sie nun an der Stelle angekommen, wo der Philippus ihm einiges erklären kann. Da steht: Denn so spricht der Herr den Verschnittenen. Augenblick, bin verkehrt. Der Inhalt der Schrift, die er las, war dieser: Wie ein Schaf, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Lamm, das vor seinem Scherer verstummt, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Urteil aufgehoben. Wer kann seinen Nachkommen aufzählen, denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Nun weiß er, und darum geht's ja, wer an den Auferstandenen, wer an Jesus glaubt, dessen Name wird ewig sein, auch ohne Kinder, auch ohne Engelkinder. Wer an Christus glaubt, dem sein Name, der wird noch ganz woanders aufgeschrieben, nämlich im Buch des Lebens. Und rein kommst du in dieses Buch des Lebens nur, indem du dich an Jesus festmachst, ihm dein Leben schenkst. Wir können getrost davon ausgehen, dass unser Tremper das alles haargenau dem Afrikaner erklärt hat. Und dann fragt er: Was hindert's, dass ich mich taufen lasse? Was hindert's, dass ich nicht einfach jetzt anfange? Und da frage ich mich: Hat er denn keine Zweifel? Einfach so von jetzt auf sofort. Kindern wird doch auch gesagt: Vertrau nicht fremden Leuten. Das ist auch gut so, dass Kinder aufmerksam durchs Leben gehen. Und nicht nur bei Kindern ist angebracht, dass wir aufmerksam durchs Leben gehen, auch bei uns Erwachsenen. Ich muss mal kurz was trinken. Ja, tut mir leid, ich bin etwas angekränkelt. Aber ich werde es überleben. Es ist ja für uns Erwachsene auch ganz wichtig, dass wir nicht gleich jedem blind vertrauen. Aber es gibt viele Dinge in unserem Leben, wo wir vertrauen müssen, wo wir weder nachfragen noch etwas prüfen können. Also wenn du eine Urlaubsreise antrittst, kannst du auch nicht den Kapitän des Flugzeugs vorher prüfen, ob er genau diesen Typ auch fliegen darf, ob er Alkohol getrunken hat, ob er gesundheitlich auf der Höhe ist. Sondern du vertraust fremden Leuten, ohne dass du sie kennst. Du weißt nicht mal, ob der menschliche Schweinehund oder ein guter Kerl ist. Und du setzt dich da rein und vertraust, dass er dich an dein Ziel bringt. Oft im Leben ist das so. Und so geht es auch im Leben mit Gott. Es geht um Vertrauen. Jedoch haben wir über Gott mehr Informationen als über den Kapitän eines Jumbo-Jet. Weil Gott eben nicht will, dass du ihm blind vertraust, sondern dass du dir vorher Informationen holst. Und die hast du in der Heiligen Schrift drin. Und das hat der Finanzminister jetzt gemacht. Und Philippus hat ihm das Wichtigste erklärt. Es kam kein Blitz vom Himmel, wie bei anderen Bekehrungen. Es kam keine Krankenheilung voraus, sondern nur ein Brief, und zwar die Bibel, die Heilige Schrift. Und das reicht aus. In der Bibel steht alles drin, was du wissen musst, um gerettet zu werden. Und es gibt Leute, die sagen, wir müssten doch in unserer Mission den Menschen beweisen können, dass es Gott gibt. Wir müssten es ihnen doch per Experiment zeigen können. Ich frage, warum denn nicht? Aber wenn viele sagen, man kann Gott nicht beweisen, warum denn nicht? So die Frage der Methode, die wir anwenden. Also wenn jemand was beweisen will, dann stellt er erst eine Behauptung auf. Und dann macht er einige Untersuchungen. Das Ergebnis kann dann heißen, die Behauptung stimmt oder die Behauptung stimmt nur teilweise oder die Behauptung stimmt überhaupt nicht. Dann muss man gucken, wenn ich etwas beweisen will, wie zum Beispiel die Existenz dieses Rednerpultes, dann ist das eine Sache. Die muss ich anders beweisen, als wenn ich zum Beispiel eine Beziehung beweisen will. Also eine Beziehung, die Existenz der Liebe zwischen Mann und Frau, die geht nicht darüber zu beweisen, wie ich dieses Rednerpult beweise. Wenn ich anfange, die Liebe zwischen Mann und Frau versuche zu beweisen, kann ich sagen, okay, die sind verheiratet, also müssen sie sich lieben, muss es Liebe geben. Ja, die Hochzeit kann im Zustand der geistlichen Umnachtung stattgefunden haben. Das ist kein Beweis der Liebe. Man kann da hingehen und kann sagen, okay, die haben zwei Kinder, also muss doch die Tatsache der Liebe vorhanden sein. Da kann man nur nachweisen, dass sie Sex miteinander hatten. Aber es muss keine Liebe sein. Sex geht auch ohne Liebe. Es geht nur über den Weg, dass ein Mann und eine Frau sich aufeinander einlassen und dabei erleben, ist es Liebe, wie geht der andere mit mir um, wie redet er mit mir, wie redet er über mich. Und nur über diesen Weg kann ich auch beweisen, ob es Gott gibt, über den Beziehungsweg. Weil Gott eben nicht so ein Rednerpult ist, sondern ein Beziehungswesen. Und darauf hat sich der Kämmerer, der Finanzminister, eingelassen. Er sagt, ich lasse mich jetzt taufen. Ich gehe jetzt diesen Weg. Ich will jetzt beweisen, dass Jesus Christus wirklich lebt. Liebe Freunde, am Schluss kommt ein ganz bemerkenswerter Satz. Nachdem er getauft war und Philippus sich aus dem Staub gemacht hat, steht hier, er zog seine Straße fröhlich. Der fährt nicht in den Urlaub, sondern kommt aus dem Urlaub und ist fröhlich. Der fährt nicht zum Gemeindefest oder zur Jumiko, sondern zurück an die Arbeit ins Finanzamt und ist fröhlich. Er fährt zurück in eine Welt, die den lebendigen Gott nicht kennt, und er ist fröhlich. Ich habe manchmal den Verdacht, dass bei christlichen Tagungen und Freizeiten es genau umgekehrt ist. Man sieht ihnen an den Gesichtern an, dass sie nun in die ach so gottlose, traurige Welt zurückgeschickt werden. Liebe Freunde, jeder kann an seinem Platz, in seinem Beruf, in seiner Familie als Christ leben. Und das auch fröhlich leben. Nicht mit einem ewigen Lächeln, sondern drin in seinem Herzen. Und Jesus will das, dass er dann dabei ist, dass du an dieser Stelle nicht allein bist, sondern zum Segen für andere Menschen wirst. Und wenn du das tust, dann wirst du merken, dass er auch in deinem Leben und durch dich viele Wunder tut. Amen.